In unserer heutigen Folge geht es um die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und mögliche Auswirkungen auf Thüringen. Außerdem um den Wechsel an der BSW-Fraktionsspitze im Thüringer Landtag, den Bericht der Aufarbeitungskommission, die Fälle sexuellen Missbrauchs im Bistum Erfurt untersucht hat, die anstehende Wahl der Bürgerbeauftragten im Thüringer Landtag sowie natürlich wie immer den Top und den Flop der Woche. Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen. Hallo Elena.
Hi, ich bin mit dir im Studio heute. Wir sind wieder zu zweit und wir schauen uns die Woche an. Emma, hast du mitbekommen, dass im Westen gewählt wurde oder ist es an dir vorbeigegangen?
Im Westen, du meinst also, was ich gerade erwähnte, Rheinland-Pfalz?
Ja.
Zwei Wochen davor wurde ja schon in Baden-Württemberg gewählt und ich dachte ja immer, du seist in Baden-Württemberg geboren, aber du bist gar nicht in Baden-Württemberg geboren, du kommst aus
Bonn. Ist nicht ganz Baden-Württemberg.
Ja, aber du bist in Baden-Württemberg aufgewachsen.
Aufgewachsen, genau.
So, dann hätten wir das auch geklärt, aber wie sieht es jetzt in Rheinland-Pfalz aus?
Ja, ist abhängig davon, wen du fragst, Elmar. Also die CDU-EU-Bild.
Ich frage dich so als Sympathisantin der Sozialdemokraten, oder bist du das etwa gar nicht?
Ja, ich weiß nicht, ich bin Freundin von allen demokratischen Parteien, würde ich jetzt mal so sagen.
Okay, wie haben die abgeschnitten, aus deiner Sicht?
Kommt drauf an, wen du fragst.
Unterschiedlich, meinst du?
Die CDU jubelt, die SPD hat nicht ihr bestes Wahlergebnis eingefahren. Die liegen ganz schön am Boden. Die AfD hat ihr Ergebnis verdoppelt. Und die Grünen haben leicht verloren. Also relativ gemischt. Die SPD musste jetzt nach mehr als 35 Jahren, oder nach 35 Jahren quasi einen Regierungssitz abgeben. Das hat die Sozialdemokraten ganz schön geschmerzt.
Genau, das ist die zweite krachende Niederlage, wenn man so will. Oder möglicherweise an dem Tag. Also wir zeichnen ja an einem Dienstag auf. Also am Sonntag jetzt, vor zwei Tagen, da gab es ja noch eine ganz entscheidende Niederlage für die SPD, nämlich in Bayerns Landeshauptstadt.
Dort regieren jetzt nämlich auch die Grünen.
Und Jahrzehnten davor, oder die vergangenen Jahrzehnte immer, war es ein sozialdemokratischer Oberbürgermeister. Aber wenn wir jetzt mal auf die SPD in Rheinland-Pfalz schauen, hat deutlich eingebüßt, wie du schon sagtest, stellt jetzt nicht mehr oder wird voraussichtlich nicht mehr den Ministerpräsidenten stellen können, hat in Rheinland-Pfalz das schlechteste Ergebnis, glaube ich, bei einer Landtagswahl deutschlandweit geholt, was jemals gemessen wurde. Also bislang hatte Thüringen die rote Laterne mit 6,1. Ich glaube, in Baden-Württemberg waren es dann schon nur noch 5,5. Also ja, da kann man sagen, guck mal, wir Thüringer Sozialdemokraten sind jetzt nicht mehr die schlechtesten in den Bundesländern. Aber was bedeutet so etwas aus deiner Sicht, also was bedeutet so der Fortgang des Niedergangs der SPD in den Bundesländern und auch in so einer bedeutenden Hauptstadt wie München für die Thüringer SPD? Hat das eine Auswirkung oder sagst du eigentlich?
Naja. Es ist vor allem, ich würde sagen, es ist vor allem ein Trend, der sich fortsetzt. Und man muss sagen, wir beobachten den Trend ja, du bist länger dabei als ich. Wie lange schon? 10 Jahre? 15 Jahre?
So ungefähr.
Also das ist die Fortsetzung. Und ich habe das Gefühl, immer noch ist die SPD dabei zu analysieren, ja, an was liegt's denn? Also jetzt erstmal wieder so eine große Analyse zu machen, warum haben wir jetzt sind wir dieses Mal wieder so gescheitert und was haben wir wieder falsch gemacht? Und ich glaube, da sind sich die Landesverbände gar nicht so unähnlich da drin. Also es ist sowohl aus von der Bundespartei, würde ich sagen, als auch von den Landesparteien ausgängig. Und da hätte ich jetzt gesagt, es ist Zeit einfach mal nicht mehr zu analysieren. Das Problem ist klar, sondern Lösungen zu schaffen. Und die sehe ich nicht.
Der Hammer ist dabei ja, dass die SPD in Thüringen zwar kontinuierlich in den vergangenen Landtagswahlen stets verloren hat, aber weiterhin jetzt an der Regierung beteiligt ist.
Da das muss ich ihr auch zugute halten. Also ansonsten wäre ja keine andere Regierung zustande gekommen. Wir hatten jetzt ja in Thüringen das Problem, dass abseits des der Bromberg-Koalition, CDU, SPD und BSW, quasi keine andere mehrheitsfähige Regierung abseits der Linken und der AfD es mehr hätte geben können. So. Und das muss man der SPD, glaube ich, auch zugute halten, dass sie weiß, dass es ihrer Partei eigentlich nicht gut tut, dort reinzugehen, dass sie es dann aber aus demokratischem Willen heraus quasi, sie wollen, dass es funktioniert, trotzdem macht. Es ist so ein, so ein Lauf auf ein Schwert. Also es ist so auf Messerschneider irgendwie.
Ritt auf der Rasierklinge vielleicht.
Sehr gut, ja, perfekt. Wie sehr opfer ich meine Position in einem Regierungsgeschehen auf? Wir haben das auch beim BSW gesehen hier in Thüringen. Die haben in Umfragen auch deutlich verloren im Vergleich zu dem Landtagswahlergebnis. Einfach, weil sie ihre Position, die haben ihre Position nicht ganz so klar, aber halt eben auch nicht durchsetzen können oder sie nicht so vermarkten können, wie es zum Beispiel die CDU machen kann. Hast du eine andere Meinung, oder?
Nein, ich sehe das ähnlich. Ich finde es interessant, dass Georg Meyer hat sich dann ja auch geäußert und hat einfach gesagt, wir sind keine Arbeiterpartei mehr. Das ist langfristig tödlich. Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen. Also zumindest mit dem letzten Satz, wir können nicht zur Tagesordnung übergehen, da hat er mich. Aber das ist eben das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Das wird irgendwie permanent gesagt nach so einer Wahl, also nach den vergangenen Wahlen stets. Und es passiert dann nichts. Und ist die SPD keine Arbeiterpartei mehr? Was meinst du?
Ich glaube tatsächlich, dass sie den Blick der Arbeiterschaft schon aus den Augen verloren hat. Ich wüsste jetzt nicht, also die SPD rühmt sich immer mit sozialer Gerechtigkeit quasi. Das macht das BSW jetzt auch. Das sind immer so Schlagworte, aber ich wüsste jetzt keine Position, oder mir würde jetzt keine Position so direkt greifbar einfallen, wo ich sagen würde, ah, das macht sie jetzt für die Arbeiterschaft. Ist das bei dir, du, ist eigentlich deine Partei, du sorgst dich um die SPD jetzt schon länger.
Ja, es besorgt einen, also wahrscheinlich, also ich sorge mich darum als aber unabhängiger und parteiloser Berichterstatter, will ich mal betonen. Und Herr Meyer fordert, der Minister und eben SPD-Landesvorsitzende, ja, von seiner Partei wieder mehr für die arbeitende Mehrheit zu machen und nicht vor allem für die, die Arbeit suchen oder sich in prekären Beschäftigungsverhältnissen befinden. Ist da was dran? Ja, ist da was dran möglicherweise, dass man diese Menschen sowieso an die Linke schon verloren hat?
Ja und nein. Also ich denke, es ist immer auch okay, sich für sozial schwache Menschen einzusetzen. Und es ist immer auch in Ordnung, dass sich dafür stark zu machen. Also das ist jetzt nicht, wir müssen jetzt unsere Position dahingehend aufgeben, nur weil wir vielleicht eine andere Position auch noch stärken wollen. Das würde ich gar nicht, das hört sich dann immer so an, als wollte man das gegeneinander aufspielen, und das finde ich irgendwie falsch, einfach.
Damit argumentierst du hart an der Linie der Juso-Vorsitzenden Sophie Ringhand.
Wieso, was hat die gesagt?
Die hat das ähnlich gesagt, dass man nicht, sage ich mal, die einen oft gegen die anderen ausspielen sollte, und auf die Schwächsten in der Gesellschaft zu treten, kann kein Weg sein, hat sie wörtlich gesagt.
Heißt aber für mich nicht, also dass man jetzt nicht auch den Fokus trotzdem noch auf eine Arbeiterschaft legen kann, ne? Also auf die arbeitende Mitte, wie es so schön heißt.
Ja, sie sagt also, es stehe in keinem Widerspruch, sich für soziale Sicherungssysteme wie ein menschenwürdiges Existenzminimum in der Arbeitslosigkeit einzusetzen und gleichzeitig für die arbeitende Mitte einzutreten.
Ja, sehe ich auch. Siehst du es anders?
Nein, da ist was dran, glaube ich auch. Aber ich glaube, es braucht auch mehr. Es braucht auch Mut zur klaren Kante und zum Widerspruch. Und Rheinland-Pfalz, glaube ich, hat ja auch gezeigt, dass die Zustimmungswerte des Ministerpräsidenten dort deutlich über denen der Bundespartei lagen. Und das, er hat sich zumindest indirekt darüber beschwert, dass vom Bund aus der SPD es überhaupt keinen Rückenwind gab. Mhm. Und kann es daran vielleicht liegen, dass der Vizekanzler und SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, dass der in der eigenen Partei natürlich auch sehr wenig Rückendeckung hat zum einen, weil er hat ja also ein wirklich sehr, sehr schlechtes Wahlergebnis nur erzielt. Ich glaube, es waren bei der Wahl vor einem Jahr 65%. Hat er ungefähr mit Georg Mayer gemeinsam, dem Thüringer Landesvorsitzenden eben. Der hat irgendwie 67%, glaube ich, eingefahren. Also sind beide keine souveränen Landesvorsitzenden. Und kann man dann überhaupt noch Dinge durchsetzen? Weil man hat die Partei nicht hinter sich. Man ist auch noch, beide sind nämlich eben in Regierungsämtern eingebunden. Und es fällt einem dann schwer, klare Kante zu zeigen. Könnte sein, oder?
Das finde ich tatsächlich auch. Und was mir bei der SPD fehlt, oder jetzt allgemein tatsächlich, glaube ich, in der Politik fehlt, ist so ein Mut, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Das beobachtet man, glaube ich, bei der SPD seit Schröder irgendwie ganz, ganz stark. Dass man dort quasi so ein Trauma erfahren hat und sich dann nicht mehr getraut hat, da wieder rauszukommen und mal gegen den Strom zu schwimmen und auch mal quasi Sachen zu machen, die jetzt im ersten Momentum unpopulär scheinen, aber nachher wirklich eine gute Wirkung erzielen. Und da wäre ich bei dir zu sagen, okay, es ist schwierig, wenn man Regierungsamt innehat, gleichzeitig noch die Partei zu führen. Bei einigen funktioniert das, bei der SPD jetzt nicht. Vielleicht wäre es dann auch mal an der Reihe zu wechseln.
Ich habe eine Wortmeldung gehört von einem klugen Kopf, der auch in Thüringen lange Zeit aktiv war. Ich weiß nicht, ob er dir noch was sagt. Du hast damals allerdings noch nicht bei uns gearbeitet. Matthias Machnick nämlich, ehemaliger Wirtschaftsminister in Thüringen von 2009 bis 2013 und davor legendärer Chef der Kampa, der SPD-Wahlkampfzentrale im Bund. Also er hat die Wahlkämpfe 1998 und 2002 für Gerhard Schröder gemanagt und eben erfolgreich auch ins Ziel geführt und
schon
war
viele Geschichten von ihm gehört
hinterher tatsächlich. Auch genau, er war auch dann Staatssekretär im Bund bereits und Machnick glaubt zum Beispiel, dass die Leute bereit sind, Zumutungen zu akzeptieren. Allerdings dürfen sich die Reformen nicht allein auf eine Renten- oder Gesundheitsreform beschränken, sondern es müsse auch anderes angepackt werden, also andere Energiepolitik und dementsprechend auch andere Energiepreise. Und irgendwie, er spricht sich für eine Art konzertierte Aktion aus bei Reformen, nämlich ein Zusammenwirken von den unterschiedlichen Regierungen, also meinetwegen Bundesregierung, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, aber eben auch Landesregierungen, dass die, wenn die irgendwas durchsetzen, dass sie eben alle Seiten an einen Tisch holen, nämlich die Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und damit könnte man dann auch sag ich mal, so eine Art sozialökonomischen Konsens herstellen und würde Angriffe, die ja zwangsläufig kämen, nämlich von Seiten der Linken, der Grünen und auch der AfD abwehren, weil man sagt, wir haben ja alle gefragt und alle haben Zugeständnisse machen müssen. Ist das was, wo du mitgehen könntest?
Ich finde, das hört sich es hört sich romantisch an. Man kann, wenn du das so beschreibst, so einen romantischen Blick auf Politik haben und so sich vorstellen, ach Gott, wie schön könnte es doch quasi sein. Schaut man sich's realpolitisch an, würde ich sagen, dann verschwimmen CDU, SPD, wie auch immer die einzelnen Regierungskonstellationen in den Ländern aussehen, verschwimmen dann zu einer großen Mitte. Und die Unterschiede zwischen den Parteien wären wahrscheinlich nicht mehr richtig greifbar, könnte ich mir jetzt vorstellen. Und würde ich jetzt sagen, was ich auch als Problem sehen würde, weshalb ich auch denke, dass das nichts ist, was realpolitisch umzusetzen ist. Weil man hat eben doch noch, CDU hat ihre Linie, SPD hat ihre Linie, auch wenn sie nicht genau weiß, wie die genau ist, und so weiter und so fort. Also man will doch auch an den Werten, die man sich erarbeitet hat, irgendwie auch festhalten. Und das, glaube ich, steht dem entgegen, weshalb es sich schön anhört. Ich mich aber fragen würde, ob sich das denn umsetzen ließe.
Sind wir einfach gespannt, wie es jetzt in der Thüringer Landespolitik weitergeht und vor allen Dingen bei der SPD, ob es da jetzt zu irgendwelchen Kämpfen um die Spitze kommt. Weil irgendwann wird auch wieder ein neuer Landesvorsitzender gewählt.
Wird das nicht noch dieses Jahr gemacht?
Genau. Kommen wir jetzt zum BSW zur BSW Landtagsfraktion und den Wechsel an der Spitze. Was ist da passiert?
Wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt gehabt. Da haben wir noch Rätselraten gemacht. Wer könnte denn jetzt BSW-Fraktionschef Frank Augsten ablösen? Und jetzt ist die Wahl am Mittwoch geschehen und die neue Fraktionsvorsitzende heißt Sigrid Hupach. Wir hatten das damals schon so ein bisschen vororakelt quasi. Sie ist es dann auch geworden, jedoch mit einem relativ knappen Ergebnis. Ich war dann da am Morgen und habe mich quasi vor die Tür gelegt, wie das bei uns heißt. Habe dann quasi also da gelungert.
Ja, ich hoffe, du hast gestanden.
Ja, tatsächlich. Und habe dann gewartet, bis immer mal wieder Leute rauskamen, die man dann fragen könnte, wie sieht's denn aus und so weiter und so fort. Und Ergebnis war sehr knapp. Sie wurde mit 7-6 Stimmen in der Stichwahl nachher gewählt und ihr Gegenkandidat, den es gab, hieß Roberto Kobelt, der hätte es auch ganz gerne machen wollen.
Und es gab auch so gleich Kritik daran, dass sie, sag ich mal, die Wahl überhaupt angenommen hat, oder?
Stimmt. Danach, gleich im Anschluss der Wahl, war Landespressekonferenz. Da wurde quasi Frau Hupach dann noch eingeführt und vorgestellt. Bei einer Landespressekonferenz ist es immer so, dass die Fraktionsvorsitzenden dann quasi Sachen erzählen von allen Fraktionen im Landtag, so was es Neues gibt. Und da war unter anderem Björn Höcke dieses Mal dabei. Und der hat gesagt, na, wäre er an der Stelle von Frau Hupach gewesen mit so einem knappen Ergebnis, er hätte die Wahl nicht angenommen. Was ich dann schon einigermaßen bemerkenswert fand.
Ja, vor allen Dingen, wie er das begründet hat, weil es war jetzt ja auf der Hand liegend, dass sie sich offensichtlich selbst gewählt hat.
Stimmt,
dabei.
Ja.
Und hätte sie sich nicht selbst gewählt, wäre es ja zu einem Patt gekommen, beziehungsweise wenn sie sich enthalten hätte, okay, dann wäre es ein Patt gewesen, hätte sie jetzt, naja, sich selbst nicht die Stimme gegeben, wäre es ja sehr kurios verlaufen. Was hältst du davon? Ist da was dran, dass man eigentlich sagen sollte, es ist nämlich also durchaus guter Brauch, sich auch zu enthalten bei Personenwahlen, dass man sich nicht selbst wählt?
Ja, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es ist in Ordnung, wenn man sich selbst wählt. Das zeigt auch, dass man an sich glaubt. Und ich halte das jetzt nicht für so ein großes Problem tatsächlich. Ich finde viel spannender, dass dieses Wahlergebnis zeigt, dass die Fraktion an sich tatsächlich einigermaßen gespalten ist. Also in diese Analyse nachher zu gehen, das finde ich tatsächlich ein bisschen bemerkenswerter als nachher die Frage, hat sie sich jetzt mit ihrer Stimme selbst gewählt oder nicht? Und sie hat ja nachher gesagt, hat sie gemacht.
Zumal, wer hat das auch vor Jahrzehnten einmal gemacht und auch selber bekannt und wäre sonst nie in dieses Amt gekommen?
Ja, Höcke?
Nee. Nein, vor Jahrzehnten. Nein, das ist ein bisschen länger her. Es war irgendwann mal Mitte September, und zwar 1949, da hat das Konrad Adenauer gemacht. Und
ganz weit weg von Herrn Höcke tatsächlich.
Ist nur aufgrund seiner eigenen Stimme zum ersten Bundeskanzler der noch sehr jungen Bundesrepublik gewählt worden damals. Sie hatten ein prominentes Vorbild.
Ob man jetzt Frau Hupach mit Konrad Adenauer vergleichen muss, weiß ich nicht. Ich muss auch sagen, als sie dann dort war in der LPK, hat sie jetzt auch einen unsicheren Eindruck auf mich gemacht. Also ihr wurde zum Beispiel die Frage gestellt, warum sind sie überhaupt angetreten? Und das war so eine Frage, die weiß ich nicht, die kann man eigentlich beantworten, aber da hat sie sehr, sehr lange gebraucht und hat nachher noch mal gefragt, was war jetzt genau ihre Frage?
Sie schien so unvorbereitet, ne? Weil das war eigentlich eine Frage, mit der man rechnen konnte.
Ja, es ist vielleicht keine Frage, die man jetzt, also es ist so eine Frage, wo man denkt, da kann man einfach gut drauf antworten, wenn man denn weiß, warum man sich beworben hat. Dann kann man da gut drauf antworten. Wenn das einen aber entfallen ist, dann funktioniert das natürlich nicht.
Ich wollte gerne doppelte Diäten und einen Dienstwagen. Man kann
quasi, ja. Ist nämlich gut vergütet. Tatsächlich ist das gut vergütet.
Ja, das stimmt, aber man muss auch sagen, der Arbeitsaufwand ist enorm.
Ich unterstelle ihr das, würde ihr das auch nicht unterstellen. Ich glaube, sie will das wirklich. Sie will auch quasi die Fraktion voranbringen. Frage ist nur, ob sie das kann.
Kommen wir zur Aufarbeitungskommission. Mit der hast du dich intensiv auseinandergesetzt und auch so einen kleinen Scoop gelandet Ende der Woche, weil du als Erste über den Bericht der Kommission berichtet hast.
Genau, da muss man vielleicht erstmal von vorne anfangen. Das Bistum Erfurt, das hat eine Aufarbeitungskommission ins Leben gerufen quasi und wollte mit der die sexuellen Missbrauchsfälle, die es ja in der katholischen Kirche gibt oder gegeben hat, aufarbeiten. Also die Aufarbeitungskommission ist dafür da, um zu schauen, wie lief diese Aufarbeitung ab, lief da alles gut. Das ist so ein Kontrollgremium quasi nochmal, die da eingesetzt wird. Sie ist unabhängig von der Kirche. Und die Vorsitzende von der Aufarbeitungskommission ist Dr. Ulrike Brune, früher Richterin am Bundesarbeitsgericht. Und die Kommission arbeitet seit Oktober 2021 und gibt eigentlich immer so einen Jahresbericht raus. Und das hat sie auch dieses Jahr wieder gemacht. Und in diesem Jahresbericht, in diesem Jahr, wurde dem Bistum halt große Vorwürfe gemacht. Genau. Vielleicht so viel mal zur Einordnung.
Genau. Unter anderem, sage ich mal, gab es den Vorwurf an den Weihbischof, an den Weihbischof Hauke. Er habe unbarmherzig teilnahmslos agiert und vor allem Beschuldigte im Blick gehabt.
Genau, und da stand genauso in diesem Bericht drin, so wie du es jetzt vorgelesen hast. Also in diesem Bericht wird dann geschildert, dass sowohl die Vorsitzende als auch ihr Stellvertreter erschüttert über Herrn Hauke waren, darüber waren, wie sich Herr Hauke gegeben hat. Jemand anderes stand auch noch im Fokus, und zwar der Datenschutzbeauftragte. Auch dort gab es Vorwürfe, dass er eigentlich dass er nicht so richtig argumentieren konnte, warum die Aufarbeitungskommission den Betroffenen keine Fragebögen zukommen lassen kann, dass er da nicht sachlich argumentiert habe, dass er auch keinen Willen quasi habe, an einer guten Aufarbeitung mitzuwirken. Und das Interessante ist, dass unser Bischof Neimeyer eigentlich gar nicht so richtig wollte, dass dieser Bericht öffentlich wurde.
Und jetzt muss man sagen, Reinhard Hauke, der Weihbischof, hat eben das zurückgewiesen, diese Kritik. Und Bischof Ulrich Neimeyer hat gesagt, man kann nicht jeden Fall, ich zitiere jetzt mal, man kann nicht jeden Fall mit großer Betroffenheit diskutieren. Und wie findest du diesen Satz? Ich war schockiert, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe den schon gedacht, man kann nicht jeden Fall, natürlich jeden einzelnen Fall muss man mit der gleichen Betroffenheit eigentlich diskutieren. Weil wenn man an die Opfer denkt, wenn die sich bedanken, wenn jemand sagt, na gut, den einen oder anderen Fall, das sind jetzt so viele, so klingt das ja fast, da können wir gar nicht. Ist das so oder verstehe ich das falsch vielleicht?
Ich habe mich ja mit dem Bischof Neimeyer dann auch zum Interview verabredet. Er hat mich dann eingeladen, hat gesagt, okay, wir können drüber reden. Das alles war in einer Zeit, in der es fürs Bistum auch viel Stress gab. Und zwar wurde am Samstag, aber reden wir gleich wahrscheinlich noch drüber, der Altbischof Wanke. Und da gab es eine Trauerfeier für den Weihbischof noch. Also es war schon viel Stress im Bistum und das habe ich auch gemerkt. Und dann war ich da, bin hingekommen und habe mit Bischof Neimeyer gesprochen, auch über die Vorwürfe. Und mein Eindruck war, dass mir ein Mann gegenüber sitzt, der weiß, dass die Kirche große Probleme hat, der weiß, dass das falsch ist und der weiß, dass eine Aufarbeitung eigentlich richtig sein muss, aber der dennoch irgendwie nicht so richtig, der dennoch seine Kirche schützen möchte quasi. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist der Satz auch zu verstehen, was er damit, glaube ich, ausdrücken wollte, war zu sagen, naja, wir müssen noch sachlich drauf schauen, wir müssen noch gucken, dass das nicht wieder passiert, wir müssen noch schauen, wie man damit konstruktiv umgehen kann, was ja auch eine Haltung ist, die man eigentlich auch nachvollziehen kann. Man sagt immer, Mitleid ist nicht immer gut. Also dahingehend kann ich das schon verstehen, warum er das gesagt hat. Es hört sich dennoch, oder es kann sich dennoch schnell flapsig anhören, finde ich. Es kann dennoch das Leid von den Betroffenen irgendwie so ein bisschen negieren. Und es kann, wenn das in einem Kontext ist, mit einer Aufarbeitungskommission, die sagt, hey, Kirche, ihr macht, oder Bistum Erfurt, ihr macht da sowieso euren Job irgendwie nicht richtig gut, ihr helft uns nicht richtig gut, kann das natürlich nochmal einfach negativ sich anhören.
Ja, gut, dass du das nochmal so eingeordnet hast. Und weil du es schon erwähnt hast, ja, am vergangenen Samstag wurde Altbischof Joachim Warnke beerdigt. Und am Samstag stand eben auch uns in den Zeitungen die Berichterstattung über den Bericht der Kommission, weil der Bericht eben am Freitag veröffentlicht wurde. Und nun ist eine Debatte darüber entbrannt, ob man es hätte wirklich machen sollen, diesen Bericht veröffentlichen, weil es geht darum, dass es doch eigentlich pietätlos sei, dass er erscheint an einem Tag, an dem eben der Altbischof beerdigt wird.
Ja, vielleicht kann man da auch mal aus dem Redaktionsalltag so ein bisschen plaudern. Du warst ja selbst in der Sitzung dabei, als wir das besprochen hatten. Der Bericht war öffentlich. Also jeder konnte diesen Bericht einsehen. Und zwar an dem Freitag wurde der dann quasi veröffentlicht.
Genau.
Genau. Und wir haben uns gedacht, wir haben nachher auch drüber diskutiert und haben auch...
Genau. Es gab ja unterschiedliche Meinungen, auch bei uns in der Redaktionskonferenz darüber. Sollte man es machen oder sollte man es nicht machen, aufgrund dieser Pietät nämlich, die da eine Rolle spielt. Wir haben uns dann dafür entschieden, ihn zu veröffentlichen, weil wir gesagt haben, wir können die Nachricht in dieser Situation ja gar nicht steuern, weil die Nachricht ist ja auf dem Markt, weil der Bericht eben veröffentlicht wurde. Und an dem Datum für die Veröffentlichung des Berichts haben wir ja überhaupt keinen Anteil.
Genau. Also einfach die Vorwürfe waren so stark, dass wir schon gedacht haben, okay, darüber müssten wir berichten. Es war aber gleichzeitig auch wichtig, dass das Bistum genügend Raum bekommt, um sich zu äußern, was quasi dann mit dem Interview dann nochmal gegeben war, finde ich. Und ich stehe auch dahinter, dass wir das so gemacht haben.
Ich auch. Ich glaube, der Großteil jetzt in der Redaktion steht dahinter oder vielleicht sogar alle.
Ich habe aber auch schon mit Lesern gesprochen oder Mails bekommen, die das nicht gut fanden und kann auch quasi die Zweifel daran schon nachvollziehen. Elmar, dann hast du uns aber noch ein ganz anderes Thema mitgebracht. Weg vom Bistum, wieder rein in den Landtag quasi.
Genau, wir schauen voraus auf die Landtagssitzung, die ja am morgigen Mittwoch beginnt und bis Freitag geht. Es wird morgen noch unter anderem eine Sondersitzung geben des Landtags. Da sind die Benzinpreise das Thema.
Ja.
Und dann aber am Freitag eine Regierungserklärung des Ministerpräsidenten, wo er nochmal seinen Thüringen-Plan vorstellen will. Also das heißt, die wichtigsten Themen und Vorhaben der Regierung. Aber am Donnerstag steht eine beziehungsweise sogar mehrere wichtige Personalien stehen auf der Tagesordnung, unter anderem die der Bürgerbeauftragten. Jetzt kann man in dem Falle sagen, genau, die Wahl der Bürgerbeauftragten, weil es hat sich, tritt eine Kandidatin an. Und mit der habe ich im Vorfeld gesprochen, weil in den vergangenen Monaten ist ein Hin und Her entbrannt um diese Neubesetzung der Position, die seit Ende vergangenen Jahres eben jetzt vakant ist. Der Vorgänger Kurt Herzberg ist ausgeschieden und das Vorschlagsrecht liegt beim BSW. Und nachdem mindestens zwei Anläufe für eine Wahl nicht zustande gekommen sind und auch ein Kandidat mittlerweile schon entnervt das Handtuch geworfen hat, hat das BSW die Kandidatin Claudia Democh nominiert. Ich habe mit ihr gesprochen und ich muss sagen, sie weiß, wovon sie redet. Und sie hat im Interview wirklich aus meiner Sicht sehr fundierte Antworten gegeben. auf das, was fand ich wirklich ja wirklich Thema war, weshalb sie in der Kritik steht. Und weshalb sie in der Kritik steht, kannst du vielleicht noch mal kurz sagen?
Kritik kam ja vor allem von den Linken. Und die haben gesagt, sie sei eine Technokratin quasi und sie könne nicht so richtig gut mit Menschen umgehen. Ich habe sie nicht kennengelernt. Elmar, denkst du, da ist was dran?
Ich glaube, daran, da ist nichts dran. Man könnte jetzt aufgrund ihrer Vita darauf schließen, weil sie ist Juristin und hat jahrzehntelang dann entweder als Justiziarin oder als Verwaltungsleiterin gearbeitet. Zurzeit ist sie eben noch Justiziarin bei der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar. Sie hat auch schon in ähnlicher oder gleicher Funktion bei der Thüringer Tourismus GmbH, bei der Stiftung Schlösser und Gärten gearbeitet. Aber sie hat gesagt, und ich glaube, das ist nicht unentscheidend, die langjährige Verwaltungserfahrung, die führt auch dazu, dass sie eben weiß, wen sie wo ansprechen muss, damit etwas passiert. Und sie soll ja, als Bürgerbeauftragte ist man ja Anwältin der Bürgerinnen und Bürger und kämpft für die, ja, gegen Windmühlen beziehungsweise gegen Bürokratie und gegen, den Verwaltungsdschungel oder vielleicht auch gegen Behördenwillkür oder einfach, weil man damit nicht klarkommt. Man setzt sich einfach für den Bürger ein, der Hilfe braucht, ne? Und weil sie weiß, wie Verwaltung tickt, weil sie es nämlich schon so lange macht, würde ich sagen, kann sie da wirklich sehr, sehr gut helfen.
Dann hört sich das, wenn du das jetzt so beschreibst, dann hört sich für mich der Vorwurf der Linken jedoch als so ein vorgeschobener Grund ein. Also kannst du mir sagen, was da dahinter ist? Will man tatsächlich irgendwie jemanden haben, der vor allem Empathie versprüht? Oder was ist der Grund, weshalb die Linke sagt, nee, mit uns nicht?
Oder ja, noch? Die Linke hat zum einen selber, also zumindest sehr lange Zeit, ob sie momentan noch aktuell ist, weil der Name wurde offiziell nie genannt. Deswegen werden wir ihn hier jetzt auch einfach mal nicht nennen, eine andere Kandidatin bevorzugt. Und ich finde, Frau Demuch hat das im Interview ganz gut auf einen Punkt gebracht. Sie hatte nämlich ungefähr eine Viertelstunde Zeit, hat sich in den einzelnen Fraktionen ja überall vorgestellt, also sowohl in denen der Brombeer-Koalition, klar, BSW, die kannten sie größtenteils, aber man muss auch sagen, sie ist parteilos, sie ist also kein BSW-Parteimitglied. Sie hat sich also beim BSW, bei der CDU, bei der SPD vorgestellt, dann eben auch bei der Linken und bei der AfD, hatte ungefähr, sagt sie auch, bei der Linken irgendwie eine Viertelstunde. Und ihr ist es also schleierhaft, wie man jetzt darauf schließen konnte, im Anschluss an dieses Gespräch, dass sie eine Technokratin sei, und hat auch gesagt, sie hat jederzeit gesagt, sie steht für ein nächstes Gespräch zur Verfügung, um irgendwelche Zweifel auszuräumen, aber sie hat eben den Vermutung geäußert, dass die Linke vielleicht nach etwas sucht, warum sie nicht mitwählt, einfach, ne, nach einem Vorwand wählt. Und dann hat sie den eigentlichen Vorteil, den nämlich Demuch hat, dass sie sich mit der Verwaltung auskennt, aber in ihrem ganzen Verwaltungsleben, jetzt zum Beispiel auch bei der Musikhochschule, ganz viel entweder mit den Studierenden oder mit anderen Verwaltungsmitarbeitern zu tun hat, dass sie da also mit Menschen auch zu tun hat. Das haben sie vollkommen außer Acht gelassen oder vielleicht sogar ins Gegenteil verkehrt. Und dann hat Demuch, das fand ich sehr beeindruckend, etwas gesagt, was das Verhältnis, also ihr Verhältnis zur AfD betrifft und ob sie jetzt ein Problem hätte, mit Stimmen der AfD gewählt zu werden im Landtag, weil man muss wissen, die Brombeere hat ja 44 Stimmen zusammen. Mhm. Das ist genau die Hälfte der Stimmen. Und für die Wahl einer Beauftragten braucht man die absolute Mehrheit der Sitze im Landtag, dementsprechend 45 Stimmen. Also man bräuchte mindestens wirklich eine Stimme aus der Opposition. Wenn die Linken jetzt geschlossen sagen, wir geben ihr keine Stimme, könnte sie mit einer Stimme aus der AfD-Fraktion gewählt werden. Weil der Landesverband der AfD vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft wird, kann man sagen, naja gut, von denen will ich keine Stimmen haben. Aber Frau Demuch hat gesagt, Die AfD, das ist ja nun mal so, stellt eine große oder repräsentiert eine große Wählerschaft und im Landtag ist es die mit Abstand größte Fraktion. Und man könne das gut finden oder auch nicht, aber es sei eine Tatsache. Und wenn sie jetzt sagen würde, ich kann das nicht gutheißen, dass mich die AfD wählt, dann werde sie viele Bürger, die bei der Landtagswahl sich für die AfD entschieden hätten, verschrecken und wäre für die plötzlich auch keine Ansprechpartnerin mehr. Und sie sagt, ich möchte aber für alle Bürger da sein, egal welcher Herkunft, welchen Geschlechts und welcher Weltanschauung, solange die Anliegen, mit denen sie zu mir kommen, sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert.
Das hat, finde ich auch, das hat sie gut eingefangen. Ich wollte noch kurz eine Frage stellen. Und zwar könnte es sein, dass die Linke nachher, wenn Frau Dennoch mit Stimmen der AfD gewählt werden würde, dass auch so eine Empörungsspirale quasi drehen will? Oder denkst du, das ist nicht der Fall?
Ja, ich glaube, das bleibt abzuwarten, ob sie sich darauf einlässt, aber es ist nicht ausgeschlossen.
Gut.
Kommen wir zum Top und zur
Flop der Woche.
Genau.
Helmer, du hast uns den Top der Woche mitgebracht. Mit dem Top fangen wir ja traditionell an.
Ich weiß gar nicht, ob wir es traditionell, ich glaube, beim letzten Mal haben wir es sogar andersherum gemacht, dass das Schönere zum Schluss kommt. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Du hast den Namen auch schon erwähnt. Unsere Top der Woche ist Ulrike Brune. Das ist, wie gesagt, die Vorsitzende der Aufarbeitungskommission. Ich finde, sie ist eine, deswegen ist sie eben unsere Top der Woche, eine sehr mutige Frau, weil sie nämlich gesagt hat, nein, dieser Bericht, der soll jetzt auch veröffentlicht werden. Und der Bischof war über den Bericht ja äußerst verärgert und wollte ihn verhindern. Und darüber hat sie sich hinweggesetzt. Und das finde ich gut. Und sie hat wörtlich gesagt, die Schilderungen beruhen auf unseren persönlichen Eindrücken. Das mag dem Bischof nicht gefallen, aber wir sind nicht dazu da, ihm nach dem Mund zu reden. Recht hat sie.
Dann bringe ich uns den Flop der Woche mit und ziehe gleichzeitig die Wut vielleicht einiger Katholiken auf mich. Aber stellvertretend für das Bistum haben wir uns gedacht, Flop der Woche ist Bischof Neymeyer. Man muss ihm zugutehalten, finde ich tatsächlich, dass er gesprochen hat mit uns und dass er im Interview sich auch klar und deutlich geäußert hat und seine Sicht der Dinge.
Das finde ich auch, ja.
Genau, auch mitgetragen hat. Das ist ihm zugute zu halten, auf jeden Fall. Dennoch finde ich, so eine Aufarbeitungskommission sollte das Recht haben, ungehindert ihre Arbeit zu machen. Man sollte Sachen, die so eine Tragweite haben können, nicht hinter den Deckmantel verstecken lassen. Man sollte für Öffentlichkeit und Transparenz sorgen. Und mit der Verschleierung des Berichts wäre das nicht passiert. Und deswegen finde ich für diese Woche unser Flop der Woche.
Ja, ich finde, Transparenz ist an vielen Stellen gut und an dieser Stelle ganz besonders.
Weise Worte von dir, Elmar, und ich glaube, mit denen verabschieden wir uns jetzt auch heute.
Elena, es war mir eine Freude.
Ein inneres Blumenpflücken, Elmar.
Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.